Handwerk to go, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und wieder dabei seid. Herzlichen Dank auch für euer Feedback, eure Rückmeldungen zu unserem letzten Podcast. Immer wieder schön von euch zu hören, auch immer wieder schön eure Wünsche zu hören bezüglich Gäste, die rein sollen, aber natürlich auch Themen, die euch auf den Nägeln brennen. Von daher animieren wir euch gerne wieder, uns Rückmeldungen zu geben und darauf einzugehen. Ein herzliches Willkommen und erstmal Dankeschön, dass ihr Zeit habt, Professor Dr. Thomas Hartmann, hier nicht im Studio, sondern in Mühlbach. Wir sind an der Schule und du hältst gleich einen Vortrag zum Thema Lüftung und das haben wir dann als Anlass genommen, hier im Rahmen des Lüftungssymposiums vielleicht auch mal darüber zu sprechen. Aber erstmal ein herzliches Willkommen und danke, dass du dafür die Zeit hast.
Ja, ich freue mich auch, dass ich dabei sein kann. Grüß dich, Christian.
Ja, Thomas, herzlichen Dank. Wir kennen uns ja auch schon ein paar Jahre halt über diverse Veranstaltungen und auch über diverse Kanäle in den letzten Jahren immer wieder Kontakt gehabt. Du warst auch schon Gast auf dem Innoforum und auf Schornsteinfegers Seiten hatten wir damals auch schon frühzeitig Kontakt. Also von daher, Bert Oschatz auch ein Begriff, dass der Kollege, der mit dir zusammenarbeitet. Vielleicht kannst du noch so zwei, drei Worte zu euch sagen, also zum ITG Dresden in Anführungsstrichen, wer ihr seid, was ihr macht, weil nicht jeder weiß vielleicht sofort, das einzuordnen.
Sehr gerne. Ja, ITG Dresden ist ein Forschungsinstitut, ein privates Forschungsinstitut, eine GmbH im Bereich technische Gebäudeausrüstung, ziemlich genau vor 20 Jahren gegründet, im Dezember letzten Jahres, also uns gibt es jetzt seit 20 Jahren am Markt und wir haben uns so ein bisschen die angewandte Forschung auf die Fahnen geschrieben, also Brückenschlag zwischen dem, was vielleicht die Universitäten machen, die reine Wissenschaft, die reine Lehre und dem, was in der Praxis, also im Handwerk, in den Ingenieurbüros, aber natürlich auch bei den Herstellern gebraucht wird, sage ich mal. Und in diesem Bereich bewegen wir uns, beraten die Politik, beraten Verbände, beraten Hersteller, wenn es um Produktentwicklung geht und sind eben auch schon lange, wie Christian ja auch schon gesagt hat, mit dem Schornsteinfegerhandwerk oder eben auch mit Herstellern von Messtechnik immer in Kontakt und arbeiten da zusammen an diversen Projekten.
Deine Bescheidenheit in aller Ehren, aber ich glaube, ihr seid die erste Anlaufstelle, wenn es in der Bundesregierung darum geht, wer kann fachlich mal ein bisschen helfen. Ne? Also Stichwort 18599 GEG und ähnliches.
Ne? Ja, das ist natürlich ein wichtiges Thema. Ja, also wir sind natürlich nicht die Einzigen, die da beraten können, aber ich glaube auch, wir haben uns da ein gutes Standing erarbeitet in diesen 20 Jahren. Und ja, das sind schon so wichtige Schlagworte, ne, wenn es darum geht, Gebäudeenergiegesetz. Generell Energieeinsparrecht, aber eben auch 18.5.9, da sind sowohl mein Kollege Bert Oschatz als auch ich an vielen Teilen maßgeblich mit beteiligt. Und wenn wir jetzt eben heute ein bisschen mehr über die Lüftung sprechen wollen, dann fallen natürlich auch weitere Normen wie die Auslegungsnormen im Wohn- und Nichtwohnbereich, wo ich national und auch europäisch auch mit tun darf.
Mhm, genau, du tingelst auch relativ viel durch die Gegend, was das betrifft, das weiß ich auch.
Ganz genau so ist das, ja.
Okay, jetzt gab es ja seit anderthalb Jahren einen Riesenaufschrei energetisch, alles im Wandel. Wir müssen die Energiewende schaffen bis 2045, CO2 Null Zero in Anführungsstrichen. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Gebäude, ganz klar. Hoffentlich auch Auswirkungen auf die Gebäude, aber hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Lüftung. Wenn du das jetzt so siehst, diese letzten 2, 3, 4 Jahre vielleicht, wie schätzt du diese Entwicklung da ein?
Ja, eine Frage, die nicht so leicht zu beantworten ist leider und die ich leider auch sehr kontrovers beantworten muss. Also ich würde da viel gerne positiver drauf schauen, aber so ist es leider nicht ganz. Wir haben da durchaus zwiespältige Entwicklungen. Also zum einen sind die Zahlen liegen auf dem Tisch, was Lüftung da auch vor allen Dingen im Wohnbereich, im Gebäudebestand beitragen könnte. Also wir sprechen bis zu 10% der Einsparziele CO2, die wir bis 2045 haben, könnte Lüftung natürlich vor allen Dingen mit Wärmerückgewinnung leisten. Andererseits haben wir aber eben auch politische Weichenstellungen, die da nicht ganz so positiv sind. Und das Schlagwort dafür ist natürlich die Frage regenerative Energie, die jetzt im Fokus steht. Und da ist eben die Wärmerückgewinnung leider in der jetzigen politischen Wahrnehmung überhaupt nicht anrechenbar. Ne? Wenn man sich das neue GEG anschaut, dann sieht man, dass das ausdrücklich ausgeschlossen ist. Mhm. Für die unmittelbare Anrechnung mittelbar ist es natürlich berücksichtigbar, weil man den Primärenergiebedarf natürlich trotzdem senkt mit der Wärmerückgewinnung. Aber wenn es darum geht, wie viel leistet die Wärmerückgewinnung zu unserem 65%-Ziel regenerativ, dann muss man wirklich sagen, politisch gewollt, physikalisch für mich nicht nachvollziehbar, aber politisch gewollt ist da der Anrechenbarkeit tatsächlich null im Moment. Ja. Das ist also eine Entwicklung, die nicht so schön ist. Nichtsdestotrotz, auch wenn wir Absatzzahlen sehen, Entwicklungen sehen, im Neubau, glaube ich, gerade wenn wir in Richtung Effizienz, heißt 40 oder besser gehen, führt an Lüftung eigentlich schon kein Weg mehr vorbei. Im Bestand ist der Weg noch weiter, definitiv, aber auch dort haben wir natürlich schon das Signal, dass die Ziele, die wir haben, die ja ehrgeizig genug sind, ohne Lüftung, ohne Wärmerückgewinnung eigentlich nicht mehr erreichbar sind.
Du hast jetzt gesagt, dass im Neubau gerade natürlich ohne Lüftung nichts mehr geht. Das ist auch eure Empfehlung sicherlich und werdet ihr natürlich auch überall mit hochhalten. Wenn wir jetzt über die Ein- und Zweifamilienhäuser reden, da gibt es ja dann auch nicht nur für das ausführende Handwerk, also Installationshandwerk auf der einen Seite die Herausforderung, aber auf der anderen Seite natürlich auch für die Betreiber die Herausforderung. Ne? Wie kann man das so ein bisschen, also denen auch mitgeben, auch ein bisschen helfen halt, auf der einen Seite den Installateuren, ist das immer klar? Oder auch nicht und vor allen Dingen auch, was geht in Richtung Betreiber, von der Bedienphilosophie her und von der Einfachheit halber.
Ja, ist natürlich auch ein schwieriges Thema, aber zumindest eins, über das man auf jeden Fall nachdenken muss, wie du schon gesagt hast. Und wir müssen uns natürlich bewusst machen, das ist anders als vielleicht bei einem klassischen Heizsystem, dass Luft eben nicht nur diesen energetischen Effekt hat, sondern vordergründig eigentlich immer erstmal einen Gesundheitseffekt. Ne? Und wenn wir sagen, Luft als Lebensmittel vielleicht, dann muss uns immer klar sein, dass wir technische Anlagen, die wir zum Lüften nutzen, natürlich entsprechend pflegen müssen. Ja? Pflegen heißt natürlich warten, instand halten und so weiter. Und das heißt, das geht eben mit dem Filtertausch los, ne, der regelmäßig passieren muss, führt aber eben vielleicht auch je nach Einbausituation auch mal zu einer Reinigungspflicht, die da ansteht und so weiter. Ne, oder zumindest zu einer Inspektionspflicht, um erstmal zu gucken, was sind die Zustände. Und das muss man natürlich den Betreibern mitgeben. Das ist gleichzeitig auch Widerstand, den man natürlich sehr schnell spürt. Gerade in der Wohnungswirtschaft, ne, wird das dann immer sehr skeptisch gesehen, weil man Angst hat vor diesen Folgekosten. Aber wir müssen uns natürlich immer vorstellen, was wäre die Alternative? Ein frei gelüftetes Gebäude, ne, mit einer Außensituation, die vielleicht ja auch nicht unbelastet ist. Ne, Fenster auf, dann habe ich natürlich alle Belastung von außen auch da drin. Am Ende kostentechnisch ist es natürlich auch nicht unerheblich, was die Heizkosten dann betrifft. Ne? Also das ist so ein bisschen die Aufgabe. Aber ganz richtig, wir müssen da natürlich auch nach wie vor noch viel Überzeugungsarbeit leisten, gerade auch in der Wohnungswirtschaft.
Du arbeitest im Bereich Wärmepumpen und Kälteanlagen? Dann weißt du sicherlich, wie wichtig eine optimale Einstellung für eine effiziente und wirtschaftliche Arbeitsweise ist. Mit Wöhler hast du jetzt auch hierfür den perfekten Partner an deiner Seite. Unsere professionellen Messgeräte geben dir die Möglichkeit, Druck, Temperatur, Überhitzung und Unterkühlung im Blick zu behalten und so immer die perfekte Einstellung zu erzielen. Unsere robusten Geräte sind speziell für den Einsatz im Handwerk konzipiert und geben dir die Sicherheit, die du brauchst. Bleib cool in deinem Job und vertraue auf die neue Wöhler Kältemesstechnik. Jetzt mehr erfahren auf wöhler.de/check.
Ja, du sagst das ja, das Stichwort, ich glaube in Deutschland primär sieht man das eher mal negativ als positiv und deswegen ist es gut, dass du sagst, also eigentlich hilft uns das Ganze und soll ja auch gesunde Luft halt als Lebensmittel quasi in die Räume bringen, auch in den Wohnkomfort reinbringen. Wenn man jetzt mal so ein bisschen normativ guckt, was sagt die Norm dazu halt? Einfach nur einbauen und gut, aber es muss ja auch geplant werden.
Ja, also natürlich haben wir da entsprechende Hinweise in den Normen. Ich glaube, wir haben dort tatsächlich es geschafft, in den letzten Jahren auch erheblich voranzukommen. Für diejenigen, die da schon ein bisschen länger in diesem Geschäft stecken, die wissen, dass wir früher an sehr widersprüchliche Aussagen zwischen der VDI 6022 hatten, die sich ja mit der Anlagenhygiene explizit beschäftigt, und der 1946-6, die sich eben wiederum nur speziell mit den Wohnungslüftungssystemen beschäftigt. Und die Aussagen waren widersprüchlich, angefangen von den geforderten Filterklassen bis hin zu natürlich der Reinigungspflicht. Das ist uns gelungen, jetzt mit den letzten aktuellen Fassungen, sowohl der VDI 6022 als auch 1946-6 aufeinander abzugleichen. Ja, da gibt es also gegenseitige Verlinkungen. Die Wohnungslüftungsanlagen werden tendenziell eher als einfache Anlagen eingeschätzt, wo es eben zum Beispiel keine Befeuchtung gibt, die ja aus Sicht der Hygiene häufig ein kritischer Punkt ist, wo man genau hinschauen muss. Insofern ist das aufeinander abgestimmt und da gibt es natürlich klare Anforderungen, was Filterwechsel betrifft, die Zyklen, was eben auch, wenn es Verdachtsfälle gibt, wenn da Verunreinigungen auftreten, wenn da vielleicht Kondensat auftritt, dass man dann natürlich genauer hinschauen muss, dass man dann vielleicht mit einer Kamerabefahrung sich das mal anschauen muss und dann im Zweifelsfall natürlich Maßnahmen ergreifen muss, reinigen muss. Und da kann man natürlich sagen, auch hier hat sich ja viel getan, was diese Möglichkeiten auch bei den kleinsten Querschnitten, die wir da haben, betrifft. Also ich glaube, das sind wir gut aufgestellt, was die technischen Möglichkeiten betrifft, um solche Systeme auch gut in den Griff zu bekommen.
Ich habe manchmal das Gefühl, dass in Deutschland das aber noch nicht ganz so angekommen ist, in Anführungsstrichen. Also da, natürlich beschäftigen wir uns auch und ihr natürlich noch mehr schon sehr, sehr lange mit der Lüftung und versuchen dann natürlich an den unterschiedlichen Stellen auch zu zeigen und aufzuzeigen, was man alles machen kann. Aber es wird immer so leicht stiefmütterlich behandelt, so kommt es mir vor. Also Heizung war bis jetzt immer alles, ne? Und jetzt haben wir das Wärmepumpenproblem oder die Herausforderung und jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Lüftung. Aber diesen Switch, so wie vielleicht auch in skandinavischen Ländern,
Den habe ich leider auch noch nicht. Ich habe immer das Gefühl, in Deutschland muss ich niemanden davon überzeugen, dass er eine Heizungsanlage braucht. Ja, da geht es doch darum, welche ist die richtige. Bei Lüftung müssen wir ganz ein Stück weiter vorn anfangen und müssen wirklich erstmal die Notwendigkeit an den Mann und an die Frau bringen, dass da überhaupt etwas getan werden muss. Das sehe ich ganz genauso. Andererseits glaube ich, werden natürlich jetzt auch Zukunftschancen deutlicher. Ne? Wenn man sich jetzt anschaut, dass man im Neubau, aber vielleicht auch im Bestand wirklich zu hocheffizienten Gebäuden kommen wird. Ne? Effizienz heißt 40 oder besser, hatte ich vorhin schon erwähnt, ist jetzt noch nicht politisch vorgegeben. Ne? Das stehen wir im Moment im Neubau bei Effizienz heißt 55. Aber das ist die nächste Stufe und wann auch immer, irgendwann zeitnah, denke ich auch, wird sie kommen. So, und dann haben wir natürlich die Frage, wie beheizen wir so ein Gebäude? Und dort tun sich natürlich für Lüftung auch große Chancen auf, weil wir natürlich zum anderen diesen höheren Standard natürlich auch finanzieren müssen, können müssen. Also ist die Frage, wie beheizen wir das? Wie kühlen wir das? Zukünftig wird auch das Kühlen ein Thema sein. Und dann natürlich auch idealerweise noch lüften. Ne? Und dann sind wir an einer Stelle in diesen Hocheffizienzhäusern, wo wir eben auch für Luftheizungen, ja, mit Wärmepumpe, mit Wärmerückgewinnung ein großes Potenzial haben, dann eben andere Systeme wegzulassen, also auf das klassische Heizsystem vielleicht zu verzichten und das Gebäude dann eben mit einer Luftheizung in Verbindung mit einer elektrischen Nachheizung, in Verbindung mit einer PV-Anlage beheizen zu können, im Sommer kühlen zu können und dann eben ein komplettes System auch weglassen zu können. Ja? Also wir können dort, glaube ich, perspektivisch auch durchaus über finanzielle Vorteile sprechen, die im Moment eben offensichtlich nicht so wahrgenommen werden, sondern dann führen wir heute immer die Diskussion, Lüftung ist zusätzlich, kostet, weiß der Kuckuck, wie viel 1.000 Euro pro Einfamilienhaus, na, mehr als 10.000 typischerweise heute. Und das wird dann ganz schnell weggelassen, na, wenn das Geld knapp wird. Und das, glaube ich, ist nicht in Stein gemeißelt. Und wenn wir das in die Köpfe bekommen, dann wird hoffentlich auch unsere Wahrnehmung auch in Deutschland irgendwann mal zeitnah etwas besser.
Ja. Also die regulativen Maßnahmen drumherum so zu stricken, dass es halt zwangsläufig darauf hinausläuft halt.
Ne? Das ist genau, ja. Na, aus verschiedenen anderen Gründen, na, ob das jetzt Schimmelpilzvermeidung oder Gesundheit im Allgemeinen ist, glaube ich, ist das ohnehin etwas, was ja naheliegend sein sollte. Ja, aber vielleicht helfen uns eben auch diese energetischen oder eben auch die schnöden finanziellen Aspekte, um dort perspektivisch auch die eine oder andere Tür zu öffnen, die uns im Moment noch verschlossen bleibt.
Jetzt hat man gerade so ein bisschen den Blick auf Europa noch gesetzt und du hast auch gesagt, ja, bei anderen sehe ich das auch so. Kannst du da so einen kleinen Einblick geben? Ist das normativ anders in Anführungsstrichen oder wird da anders mit umgegangen?
Naja, ob es jetzt, also normativ ist es teilweise natürlich auch anders. Was aber vor allen Dingen natürlich auch eine Rolle spielt, ist die klimatischen Unterschiede. Ne? Also wenn man natürlich nach Skandinavien guckt oder auch wieder ganz in den Süden, dort gibt es natürlich ganz andere Erfordernisse, was eben einfach entweder die winterlichen oder die sommerlichen Verhältnisse betrifft. Da tun sich eben andere einfach leichter an dieser Stelle, teilweise dann auch vorgeschrieben, ja, Lüftung mit Wärmerückgewinnung in Skandinavien. Das ist tatsächlich so. In Mitteleuropa, selbst da sind wir alles andere als vorne dran. Ne? Also wenn man sich Schweiz oder Österreich anschaut, dann ist da auch deutlich der Stellenwert größer. Ja, also ob man das jetzt, na, politisch könnte man natürlich viel tun, aber ob das immer gewollt ist oder ob das immer sein muss, vielleicht auch so formuliert, darüber könnte man natürlich nachdenken oder streiten. Aber ja, Weichenstellungen können auf verschiedenste Art und Weise passieren, im Zweifelsfalle natürlich auch durch eine geeignete Förderung. Ne? Man muss nicht immer fördern, sondern geschickt fördern hilft also natürlich an der Stelle auch immer ungemein. Ne?
Jetzt hattest du ja vorhin auch eingangs auch im Vorgespräch gesagt, naja, die 1946 Teil 3, dass man das, was wir schon gesagt haben, ist auch fürs Handwerk hilfreich, gerade jetzt in Mache bzw. fertig. Da geht es um den, unter anderem auch um westlichen Nachweis oder überhaupt um den Nachweis der Lüftungsanlage. Vielleicht kannst du noch mal zwei, drei Worte dazu bringen.
Genau, also konkret haben wir ja ein bisschen Erfahrung gesammelt mit den Beiblättern 3 und 4, ne? Feuerstätte plus Lüftungsanlage, das ist ja ein bisschen das Thema, was immer mitzudenken ist, ja, was eben auch häufig in verschiedenen Konstellationen dann auftritt, auch im Neubau. Sind natürlich immer viele Beteiligte am Tisch, ne, die Hersteller der Feuerstätten, natürlich die Schornsteinfeger, natürlich die Installateure der Lüftungstechnik, bis hin zu den Küchenbauern, die dann mit der Dunstabzugshaube da noch mit ins Spiel kommen. Ne? Also da sind viele Player, die mit diesem Thema beschäftigt sind und die Erfahrungen aus den letzten Jahren haben gezeigt, dass mit den bisherigen Fassungen dieser beiden Beiblätter noch nicht alle Fragen ausreichend beantwortet waren und deswegen gibt es jetzt also wiederum in Zusammenarbeit all dieser beteiligten Kreise einen neuen Entwurf des Beiblattes 3, der im April erscheint zum Einspruch. Also wir haben uns auch bewusst dafür entschieden, das durch ein Einspruchsverfahren laufen zu lassen. Also Appell an alle, schaut es euch an. Und wir sind dankbar für jeden fachlichen Hinweis, der uns da weiterhilft und der das besser macht, das Dokument. Und dort ist es im Prinzip ähnlich wie bisher im Beiblatt 3 erstmal beschrieben, wer hat was zu tun, ja, welches Gewerk ist wofür verantwortlich. Letztendlich natürlich zentral dort die Schornsteinfeger, die ja letztendlich die Verantwortung dann auch tragen, dass das aus Sicherheitsgründen natürlich funktioniert. Und was dort in den Anhängen beschrieben ist, sind eben, wie bisher auch schon nochmal konkretisiert und auf den aktuellen Stand gebracht, die Möglichkeiten, wie kann ich nun 4 oder 8 Pascal als zulässigen Unterdruck, je nachdem, ob ich raumluftabhängig oder raumluftunabhängig Feuerstätten habe, wie kann ich das nachweisen? Ja, und da gibt es also einmal ein Rechenverfahren, mit dem ich das überprüfen kann und zum anderen natürlich auch die messtechnische Möglichkeit. Und das sind, glaube ich, wichtige Werkzeuge, um dann eben auch zu prüfen, ob das dann auch in der Realität funktioniert und eben vor allen Dingen sicher ist. Mhm. Und das ist das, was da jetzt nochmal komplett überarbeitet ist, mit natürlich da auch in der entscheidenden Fragestellung, wann brauche ich eine Sicherheitseinrichtung. Ne? Das ist ja da häufig der Punkt, um den es sich da dreht. Mhm. Beiblatt 4 waren bisher ja Beispiele, das haben wir jetzt erstmal entschieden wegfallen zu lassen, weil wir denken, mit dem Beiblatt 3 ist eigentlich alles Wesentliche geklärt. Und jetzt sind wir schon gespannt auf die Reaktion, die jetzt vom Markt zurückkommt.
Zu dem Thema 4-Pascal-Test, ein guter Bekannter von uns beiden, Stefan Gralapp, hat da auch mal im Podcast darüber gesprochen, wie der 4-Pascal-Test zustande gekommen ist und wie der entwickelt wurde und was man damit alles machen kann. Also wer möchte, kann gerne da mal in den Folgen wühlen. Da gibt es eine Folge mit Stefan Gralapp zu dem Thema.
Genau, mit dem haben wir uns da auch schon intensiv darüber unterhalten. Ne? Da geht es ja dann auch um TAGI, Schnittstellen und so weiter. Und das ist natürlich schön, einfach wenn alle Marktbeteiligten da auch miteinander reden und möglichst diese Verfahren auch immer aufeinander abstimmen, ne? Damit es am Ende für die Anwender, für die Handwerker, die damit arbeiten müssen, für die Gewerke auch plausibel und nachvollziehbar und vor allen Dingen auch immer wieder vergleichbar ist.
Jetzt bist du ja da als Experte vielfach auf dem Markt da unterwegs. Wo siehst du die besten Chancen oder Herausforderungen auch für zum Beispiel das Installationshandwerk, aber auch für Schornsteinfegerhandwerk? Wenn wir jetzt mal so den großen Blick auf Lüftung, nehmen wir mal Hauslüftung, haustechnische Lüftung halt werfen und nicht jetzt ELT-Anlagen.
Ja, also wenn wir eben im kleinen Bereich bleiben, ne, im Wohnbereich, dann sehe ich da ein wirklich breites Feld. Das fängt mit dem ersten Schritt an, nämlich die Frage, die wir schon diskutiert haben, wie schaffen wir es, den Stellenwert generell zu verbessern oder die Leute erstmal zum Nachdenken zu animieren, ob sie sich vielleicht doch eine Lüftungsanlage anschaffen. Und dort ist natürlich das Thema Lüftungskonzept, wie es in der 1946-6 steht, ein zentraler Punkt. Teilweise ja auch in der Förderung BEG mit verankert, ne, als Pflichtaufgabe. Und das ist sozusagen der Einstieg in das Thema, glaube ich, für viele Bauherren auch. Ne. Irgendwann sehen sie, okay, damit ich die Förderung bekomme, brauche ich so ein Lüftungskonzept. Was ja nichts weiter ist, als erstmal darüber nachzudenken, wie brauche ich jetzt was und wenn ja, wie? Genau das. Ne? So, und das ist sozusagen ein schöner Einstieg. Ne? Das kann man, glaube ich, ist völlig egal, ob man da als Installateur oder als Schornsteinfeger, Energieberater, wie auch immer da auftritt. Ne? Das ist genau das, was auch alle können und alle leisten sollen sozusagen. Dann haben wir erstmal den Einstieg vielleicht, dass ein Lüftungssystem eingebaut wird. Ja, und wenn wir dann an der Stelle sind, dann muss es natürlich ordentlich geplant, installiert werden, in Betrieb genommen werden, instand gehalten werden. Ja, dann haben wir ein ganz breites Portfolio an begleitenden Maßnahmen, ja, vom reinen Einbau bis hin zu den Wartungsarbeiten, über die wir schon gesprochen haben, Filteraustausch, Reinigung und so weiter, bis hin natürlich auch zu hydraulischen Abgleich, ne, dass die Anlage ordentlich einreguliert wird. Und das wäre für mich eine wesentliche Flanke. Und natürlich das Thema Energieberatung, was ja auch eine zunehmende Bedeutung erlangt. Ne? Was kann jetzt, was wir auch schon so ein bisschen angerissen hatten, was kann jetzt eine Lüftungstechnik wirklich zum Energiebedarf eines Gebäudes beitragen, beziehungsweise wie kann sie es vermindern? Ne? Was hat das für finanzielle Kosten? Also das ganze Thema, was jetzt eigentlich Energieberatung im weitesten Sinne ist.
Und dann sind wir schon beim Gebäude, dann sind wir auch schon bei der luftdichten Ebene und dann, Luftdichtheitsprüfung und so weiter.
Halt. Genau, das ist ja immer an der Stelle, Lüftung ist für mich immer eine sehr komplexe Geschichte, ne, wo ich ohnehin immer den Zusammenhang mit dem Gebäude betrachten muss, mit dem Architekten überlegen muss, ne, wie kommen wir da auf einen Nenner? Also das ist immer sehr komplex. Ne? Lüftung ist einfach immer etwas, wo viele mitreden können und wollen. Ja? Und das muss man das natürlich dann.
Die Weltmeisterschaft Fußball und wir haben so viele
Trainer. 80 Millionen Bundestrainer, genau so. Ähnlich ist das mit Lüftung. Also Lüftung kann einem wahrscheinlich jeder, der jetzt hier zuhört, aber auch jeder, den Sie dann fragen zu Hause, der kann einem Lüftung wunderbar erklären und meistens weiß er es besser als man selber, wo man ja denkt, ein bisschen Erfahrung dann mit diesem Thema zu haben. Ne? Lüften kann jeder, aber ob er es immer richtig macht, ist es eben die andere.
Manchmal hilft dann auch, auf die Zahlen zu gucken, wenn man ein bisschen Messwerkzeug einsetzt, halt, dann kann man nämlich auch mal so ein bisschen CO2, feuchte Temperatur sehen. Ne? Das sind ja dann auch ein paar
Erfahrungen. Genau, und das ist vielleicht auch noch ein gutes Schlagwort, was uns vielleicht auch helfen könnte in Zukunft. Vielleicht einer der wenigen positiven Nacheffekte der Corona-Pandemie, dass wir zumindest ein bisschen sensibilisiert sind für das Thema Luftqualität und alle gelernt haben, ob es nun im Schulbereich ist, aber das funktioniert natürlich zu Hause genauso, dass es heute gut verfügbare und auch preiswerte Messtechnik gibt, mit der wir, Schlagwort Lüftungsampel, diese Situation überhaupt erstmal sichtbar machen können. Ne? Weil eben Temperatur fühlen ja, Feuchte fühlen nein, CO2-Qualität oder CO2-Konzentration fühlen geht eben auch nicht so gut. Ne? Und insofern, diese Lüftungsampel, das ja, wissen wir auch aus den Schulerfahrungen, das ist jetzt noch keine Lüftungslösung, aber es ist erstmal ein erster Schritt dahin zu sehen, okay, wir haben da vielleicht doch ein Problem, was wir bisher vernachlässigt haben.
Sonst hat man nur die Schimmelflecke gesehen halt und gemerkt, okay, da müssen wir was tun. Halt,
und ne? Keiner weiß, woran es liegt und keiner weiß, was er dagegen tun kann.
Thomas, genau, die Zeit läuft davon und du musst auch noch in den Vortrag und so weiter und da will ich dich nicht von abbringen. Aber dennoch eine Frage so aus deiner Sicht für die Zukunft gerichtet. Also A, wie stellst du dir vielleicht in 10 Jahren oder noch ein bisschen später das Haus, Einfamilienhaus der Zukunft vor? Und B, wo siehst du die Herausforderungen oder vielleicht auch die Chancen für diesen 1946 oder Lüftungsbereich insgesamt? Vielleicht kannst du das kurz umreißen.
Das weiß ich nicht, ob ich das kurz kann, aber ich kann es natürlich versuchen. Also ich glaube, die Herausforderung zukünftig wird sein, dass wir einerseits reagieren müssen natürlich auf Klimawandel. Wir werden auch in Mitteleuropa nicht drum rumkommen, dass wir Gebäude kühlen müssen, also mehr Technik brauchen und uns auf der anderen Seite vor einem Übertechnisieren, ne? Das ist ja die Angst vieler Leute, auch gerade wenn es um die eigenen vier Wände geht, vermeiden müssen. Insofern glaube ich, wir tun gut daran, Potenziale zu suchen, so wie ich das vor uns auch schon angedeutet hatte, wie wir eben vielleicht auch mit weniger Technik trotzdem diesen größeren Funktionsumfang leisten können. Und das ist so ein bisschen die Richtung, glaube ich. Und ansonsten sind wir bisher gut damit gefahren, vielleicht das auch noch als Statement, technologieoffen zu agieren. Mhm. Und das wäre auch, und das Gefühl hat man jetzt bei den letzten Entwicklungen vielleicht nicht immer. Vorsichtige Formulierung. Ja, glaube ich, da sind wir bisher gut damit gefahren. Ne? Alle Facetten, ob das jetzt besserer Wärmeschutz ist, ob das natürlich bessere Heizungstechnik ist, aber eben auch das Thema Lüftung und Kühlung, das gehört zwingend mit in naher Zukunft zu unseren modernen Gebäuden.
Letzte Frage, dein Zukunftshaus sieht wie aus?
Ja, da kommt noch ein ganz anderer Facette dazu. Das ist jetzt ein ungeliebtes Kind, was ich anspreche. Ne? Was wir natürlich auch sehen, ist, dass wir immer größere Wohnungen haben. Ja? Und das ist natürlich auch etwas, was eigentlich nicht zielführend ist. Also mit anderen
Quadratmeter der Quadratmeter pro Person steigt
immer. Genau, dann kann man sich angucken, die Statistik, der steigt immer weiter. Also mit anderen Worten, es müsste klein sein, es müsste kompakt sein. Jetzt sage ich noch was Ungeliebtes, wahrscheinlich dürfte es auch kein Einfamilienhaus sein. Also aber das ist jetzt natürlich eine subjektive Meinung und ich weiß natürlich, wie die Entwicklungen da sind. Aber wir sollten zumindest alle es bitte nicht aus den Augen verlieren.
Das ist gut, das ist schon fast ein super Schlusswort. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit dir genommen hast, mit hier im Podcast zu sein.
Sehr gerne.
Ein kleines Dankeschön habe ich aus Bad Wünnenberg mitgebracht. Das ist ein Gruß, deutscher Honig, eigener Honig, Wöhler Honig
von sehr schön.
Wöhler Bienen halt, ist bei uns auf dem Hof. Du warst ja auch schon mal bei uns halt.
Ja,
ist auch
vielen Dank.
Danke davon. Und jeder, der im Podcast war und ist, kriegt natürlich auch eine kleine Tasse mit nach Hause zu nehmen. Von daher, ich hoffe, du kannst den Honig mit deiner Familie genießen.
Das kann ich auf jeden Fall. Vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank. Und du hast das letzte Wort. Bevor ich noch einen Dank sage, dass wir hier sein durften, das Klappern zwischendurch ist die Zugluft, die wir erlebt haben, wenn irgendwo anders eine Tür aufgeht. Dies bitten wir zu entschuldigen. Aber danke, dass wir hier sein durften. Thomas, dein Wort.
Oh, ja, gut. Okay, letztes Wort. Das ist immer ein großes Wort. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch zu einem letzten Wort, zu einem guten letzten Wort finde. Aber ja, ich glaube, wir sind alle in einer Branche, die unterwegs und aktiv, die spannend ist in den letzten Jahrzehnten, kann ich jetzt sagen, schon als etwas älteres Semester immer spannend war, spannend bleiben wird. Ich glaube, wir sollten uns den Mut nicht nehmen lassen, hier weiter innovativ nachzudenken und unsere Sache an allen Stellen, wo es uns möglich ist, zu vertreten.
Herzlichen Dank. Gerne wieder. Bis denn. Auf Wiederhören. Tschüss.
Handwerk to go, der Podcast.